Ja, schön hier bei euch zu sein. Schön, dass wir heute gemeinsam Gott begegnen, Gottesdienst feiern. Und ich freue mich auch, mit euch ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes zu teilen. Ich bin Pastor und damit habe ich das Vorrecht, vollzeitig für die Gemeinde, für das Reich Gottes zu arbeiten. Und das ist wirklich eine Ehre. Ich fühle mich dadurch geehrt, dass Gott mir diesen Weg eröffnet hat. Und ich mag dieses Bild. Ich habe euch ein Bild heute mitgebracht, weil mir als Pastor passiert es viel zu häufig, dass ich mich in kleinen Dinge verliere. Dass ich irgendwie nur noch den Fokus auf die kleinen Aufgaben, die kleinen To-Dos habe, die ich zu erledigen habe. Und dabei verliere ich manchmal oder immer häufiger mal den Blick für das große Ganze aus dem Blick. Ja, hier seht ihr drei Menschen, die das Gleiche machen und doch etwas anderes tun. Und ich merke, wenn ich so bin wie der Erste, dann werde ich irgendwie so zum Getriebenen. Dann agiere ich nicht mehr als ein Berufener, der tut, wozu Gott ihn beauftragt hat, sondern dann bin ich irgendwie so getrieben von meinen To-Do-Listen und muss nur noch eine Sache nach der anderen abarbeiten. Dann bin ich irgendwann genervt, dann bin ich irgendwann unmotiviert und dann verliere ich die Freude an dem, was ich tue. Doch wenn ich mich daran erinnere, was das Eigentliche ist, für was ich tue, das eigentliche Ziel ist, die große Vision ist, was eigentlich der Grund all dessen ist, was ich tue, dann geht mein Herz auf und dann bekomme ich neue Energie, neue Freude, neue Leidenschaft für das, was ich tue. Ich arbeite an etwas Großem. Ich baue keine Kathedrale. Ich baue etwas viel, viel Größeres. Ich arbeite an dem größten Projekt der Menschheitsgeschichte, an dem Rettungsplan Gottes mit den Menschen. Ich baue Kirche, oder genauer gesagt, Jesus tut es durch mich. Und das ist nicht nur mein Auftrag als Pastor, der ich darf das vollzeitig tun, aber das ist Gottes Berufung für uns alle. Er möchte durch uns seine Gemeinde bauen. Er möchte durch uns etwas Großes tun, etwas Faszinierendes, etwas Liebevolles, Spannendes, Weltveränderndes. Er möchte durch uns seine Kirche bauen und diese Welt verändern. Kirche ist schlicht etwas Göttliches. Leider ist das beim ersten Blick nicht immer sichtbar und manchmal verliert man das aus den Augen. Und manchmal sieht man die Kirche an und denkt sich, oh, irgendwie müsste das doch anders sein. Und deswegen, ja, habe ich mich schon in den letzten Sonntagen, wo ich hier war, und möchte ich auch heute weitermachen, mit euch auf eine Reise begeben und dass wir uns gemeinsam mit der Frage beschäftigen, wie sieht Kirche eigentlich aus, wenn sie so ist, wie Gott sie sich gedacht hat? Wie ist Kirche nach dem Herzen Gottes? Was war Gottes Plan, als er die Kirche ins Leben gerufen hat? Denn ich möchte weiterhin dazu beitragen, dass unsere Kirche sich zu so einer Kirche entwickelt, zu so einer Kirche, die so ist, wie Gott sie sich gedacht hat, die den göttlichen Auftrag ausführt und lebt, die Gottes Willen in ihrem Wirkungsbereich auf die Erde bringt, die Gottes Reich sichtbar macht. Und in der Bibel finden wir verschiedene Bilder, wie so eine Kirche nach dem Herzen Gottes aussieht. Und über diese Bilder sprechen wir zurzeit in der Serie, die ich immer so einmal im Monat, wenn ich hier bin, anspreche. Und angefangen, kurzer Rückblick, haben wir damit zu sprechen, dass Kirche eine Gemeinschaft von Nachfolgern ist. Wir sind wie eine Schafherde, die einem guten Hirten, Jesus, nachfolgt. Ich habe darüber gesprochen, dass Kirche ein lebendiger Organismus ist, der Körper von Jesus. Jeder, der zur Kirche gehört, ist ein Körperteil, ein Glied an dem großen Leib. Jeder hat seine eigene Berufung und Aufgabe. Und durch Jesus wird alles zusammengefügt zu einem großen Ganzen, was viel Gutes bewirken kann. Er steuert und versorgt den ganzen Körper. Und zuletzt habe ich darüber gepredigt, dass Kirche eine liebevolle Familie ist. Gott ist unser Vater und wir sind miteinander Geschwister. Und wir sind berufen, uns gegenseitig in unseren Schwierigkeiten und Problemen zu unterstützen, einander zu helfen, füreinander da zu sein und einander in Liebe zu tragen, auch wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben oder uns mal auf die Nerven gehen. Und das ist Kirche. Eine Gemeinschaft von Nachfolgern, ein lebendiger Organismus, eine liebevolle Familie. Und heute möchte ich zu dem nächsten biblischen Bild von Gemeinde kommen. Und das ist, Kirche ist eine wunderschöne Braut. Wir haben heute Muttertag und da dachte ich mir, dieses Bild ist heute passend. Die Gemeinde ist die Braut und der Pastor ist der Bräutigam. Für euch habe ich Vater und Mutter und die Heimat verlassen. Und jetzt werden wir eins. Ja, kleiner Scherz. Meine Braut habe ich schon vor 13 Jahren gefunden. Und da haben wir geheiratet. Und so lange hält sie es schon mit mir aus. Da ist kein Platz für eine zweite Braut. Das tue ich mir nicht an und sie sich auch nicht. Wenn die Bibel, Gemeinde, Kirche als eine Braut beschreibt, dann ist nicht der Pastor der Bräutigam, sondern Jesus ist der Bräutigam. Und er liebt seine Braut. Das finden wir in immer wieder verschiedenen Stellen, dieses Bild von Jesus als Bräutigam und der Kirche als Braut. Doch was sagt dieses Bild über die Kirche aus? Was sagt dieses Bild darüber aus, wie Gott sich seine Kirche vorstellt? Ich möchte einsteigen mit einem Bibeltext aus dem Epheserbrief, und zwar Kapitel 5, Vers 25. Ein sehr tiefer Text und ein Text, über den auch viel diskutiert wird, ist der heute noch zeitgemäß. Ich fokussiere mich mal auf den zweiten Teil, weil wenn man den ersten Teil liest, dann denken manche Menschen, kann man das heute noch so sagen? Aber ich glaube, wenn man den zweiten Teil verstanden hat, fällt es viel leichter, auch den ersten anzunehmen. Aber schauen wir heute auf den zweiten Teil. Dort steht Vers 25. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und liebe Ehemänner, eigentlich rede ich heute nicht über Ehe, aber lasst uns diesen Vers zu Herzen nehmen. Lasst uns diesen Vers zu Herzen nehmen und der Liebe Jesus nacheifern. Jesus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für sie gab. Und das ist das Vorbild, was er uns gibt als Ehemänner. So sehr sollen wir unsere Frauen lieben. So sehr sollen wir sie lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und gerade heute am Muttertag ist das, glaube ich, ein Tag, wo wir uns das wieder neu und bewusst aufs Herz nehmen sollten. Lasst uns Männer unsere Frauen lieben nach dem Vorbild von Jesus. Denn Jesus hat nicht einfach nur Sympathien für die Gemeinde. Er findet sie nicht irgendwie ganz nett. Er liebt sie über alles. Er gab sein Leben. Er gab sich selbst für die Gemeinde. So sehr liebt er die Gemeinde. So wichtig ist ihm die Gemeinde. Wie ein bis über beide Ohren verliebter Bräutigam an nichts anderes denken kann als an seine Braut, so sehr liebt Jesus die Gemeinde. In der damaligen Kultur und auch heute noch in manchen Kulturen ist es üblich, dass der Bräutigam für seine Braut einen Brautpreis bezahlen muss. Ja, wir sehen zum Beispiel Jakob, der 7 Jahre arbeiten musste im Alten Testament, um Rahel zu bekommen. Naja, dann bekam er erstmal Lea und musste nochmal 7 Jahre arbeiten. Also 14 Jahre seines Lebens hat er investiert, hat er bezahlt gewissermaßen, damit er seine Braut bekommen konnte. Aber Jesus, er hat sein ganzes Leben hingegeben. Er starb für uns am Kreuz. Das ist der Brautpreis, den er bezahlt hat. Sein Leben hat er gegeben. Ja, der Brautpreis wurde nach verschiedenen Dingen bemessen. Ja, das Vermögen der Braut und des Bräutigams spielten die Rolle, aber teilweise auch die Schönheit der Frau. Wenn ein Vater eine besonders schöne Tochter hatte, dann konnte er den Brautpreis ein bisschen in die Höhe treiben, weil er wusste, die wollen viele Männer haben. Da kann ich was für verlangen. Und Jesus hat den Höchstpreis bezahlt. Er hat sein Leben gegeben für seine Braut, die Gemeinde. Er hat sich hingegeben, er hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden und am Kreuz gestorben. So sehr liebt ihn die Gemeinde, so lieb und teuer ist die Gemeinde ihm. Für mich ist das manchmal schwer zu verstehen. Ich arbeite jeden Tag in Gemeinde und denke mir manchmal, wie kann Gott sie nur so sehr lieben? Aber wenn ich verstehe, wie sehr Gott die Gemeinde liebt, dann erinnert mich das daran auch, wie sehr er mich liebt. Und dann fängt das an, mein Herz und mein Denken über mich selbst und über Gemeinde zu verändern. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die begriffen hat, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt. Wie sehr er uns Einzelne liebt, aber wie sehr er auch Gemeinde, Kirche als Ganzes liebt. Wenn Jesus sein Leben gab für die Gemeinde, dann ist für uns die Frage, was geben wir? Ich habe das Gefühl, in vielen Kirchen gibt es so eine Restekultur. Was ich zu Hause nicht mehr brauche, ist immer noch gut genug für die Gemeinde. Aber Jesus gab das Beste. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott die Menschen aufgefordert hat, Opfer zu bringen. Und da war es nicht erlaubt, irgendwie ein hinkendes Schaf zu bringen. Und das Schaf, das kann ich sowieso nicht mehr gebrauchen. Wenn ich meine Schafe führe, das kommt nie hinterher. Das kann ich Gott abgeben. Das brauche ich nicht mehr. Oder die Kuh, die ist sowieso krank, die gebe ich Gott. Nein, die besten Tiere hat man Gott gegeben. Das Beste. Und so sind auch wir aufgefordert, wenn wir sagen, wir geben etwas für die Gemeinde. Wir sollen es nicht aus Druck tun, wir sollen es nicht aus Zwang tun, sondern von Herzen. Aber wir sehen Jesus, der seine Gemeinde über alles liebt, der das Beste für sie gegeben hat. Und so sind auch wir herausgefordert zu gucken, ja, was können wir von dem, was wir haben, in die Kirche investieren? Bleibt am Ende des Monats noch ein klein bisschen von unserem Gehalt über? Und wir sagen, ah, guck mal, das brauche ich diesen Monat nicht. Das kann ich in die Kirche investieren. Oder sagen wir, nee, gleich am Anfang, wenn mein Gehalt gekommen ist, dann gebe ich einen Teil von dem, was ich habe, Gott. Weil ich weiß, er ist letztlich sowieso mein Versorger. Und alles, was ich habe, kommt von ihm. Jesus ist uns das Vorbild. Er liebt die Gemeinde über alles. Und er gab das Beste für sie. Sorry, ich brauche hier ein bisschen mit meinem iPad. Das ist nicht mein eigenes. Ich mache immer nach rechts und das muss aber nach unten machen. Und ein zweiter Gedanke, den ich damit verbinde. Immer wieder bekomme ich Menschen mit, die schlecht über die Gemeinde reden. Und ich glaube, das ist nicht klug. Wenn man schlecht über mich redet, dann mag ich das nicht so sehr. Aber mindestens genauso sehr, wenn nicht noch mehr, reg ich mich auf, wenn man schlecht über meine Frau redet. Und pass auf. Und ja, keiner von uns würde wahrscheinlich es wagen, schlecht über Jesus zu reden. Aber schlecht über die Gemeinde, das geht ja noch. Aber die Gemeinde ist die Braut von Jesus. Und ich glaube nicht, dass es ihm gefällt, wenn wir schlecht über sie reden. Ich muss einen Ort geben, um auf eine angemessene Art und Weise auch mal Missstände in der Gemeinde anzusprechen. Aber das ist was ganz anderes, als schlecht oder abfällig über sie zu reden. Und ich glaube, da müssen wir alle unser Herz behüten. Manchmal passieren Dinge, die uns frustrieren. Manchmal sind wir genervt von Dingen, wie sie in der Gemeinde laufen. Aber Jesus liebt diese Gemeinde. Und wir müssen unser Herz immer wieder neu mit seiner Liebe für die Gemeinde füllen lassen, damit wir unser Herz behüten und keine Bitterkeit, keine Wut, kein Ärger unser Herz erfüllt, dass wir anfangen, schlecht über die Gemeinde generell zu denken oder schlecht über sie zu reden. Denn es ist die Braut von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte gerne weiterschauen im Epheserbrief. Wie geht's weiter? Epheser 5, 25 lese ich nochmal vor und dann die folgenden Verse. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. In Vers 27 wird die Gemeinde als etwas Herrliches beschrieben. Das griechische Wort dafür ist endoxos. Das bedeutet so viel wie berühmt, angesehen, vornehm, glänzend oder eben herrlich. Und ich glaube, die meisten unverheirateten Männer, die wünschen sich doch so eine Braut, eine wunderschöne, glänzende, strahlende, vornehme, herrliche Braut. Und sie warten, bis sie kommt. Doch bei Jesus ist das andersrum. Er hat nicht auf die passende Braut gewartet. In der Bibel steht, er gab sein Leben für uns, als wir noch seine Feinde waren. Er gab sein Leben für uns, wo unsere Herzen gefüllt waren mit Egoismus, mit Neid und mit anderen schlechten Gedanken. Erst durch seine Liebe, erst durch das, was er für seine Braut getan hat, wird seine Braut verwandelt. Erst wenn wir an Jesus glauben, fängt an, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, unser Herz und unser Leben zu verändern. Denn er gießt seine Liebe in unser Herz aus. Er rechnet uns seine Gerechtigkeit an und vergibt uns unsere Schuld. Er verändert unser Denken Stück für Stück, wenn wir ihm und seinem Wort und seinem Geist Raum in uns geben. Er liebt seine Gemeinde schön. Er wartet nicht auf die perfekte Braut. Er macht seine Frau, seine Braut, die Gemeinde schön, indem er sie liebt und indem er uns Stück für Stück verändert und verändern will. Wenn eine Frau geliebt wird, dann blüht sie auf. Und als Ehemann, als Ehemänner sollte das unser Ziel sein, unsere Frauen zum Blühen zu bringen. Und darin ist Jesus uns unser Vorbild. Seine Rettungstat an Ostern, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist. Aber auch sein Wirken in unseren Herzen durch den Heiligen Geist und durch sein Wort verändert uns von einem traurigen Häuflein Sünder in eine herrliche Braut von Jesus. Und dazu müssen wir alle unser Herz öffnen, denn das geschieht nicht gegen unseren Willen. Es geschieht dann, wenn wir seinem Wort Raum geben. Hier ist wörtlich von einem Wasserbad des Wortes die Rede. Wir lesen in der Bibel, wir beschäftigen uns mit seinem Wort und sein Wort arbeitet in uns. Es fängt durch den Heiligen Geist an, uns zu verändern. Es ist wie ein Spiegel, der uns die verborgenen, schlechten Gedanken unseres Herzens aufzeigt und uns durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, ein neuer Mensch zu werden, weil Gottes Liebe uns von innen heraus durch den Heiligen Geist verändert. Jesus liebt seine Braut schön. Das bedeutet, dass wir Gemeinde sind. Wir lassen uns von Jesus schön lieben. Wir lassen uns von Jesus von innen heraus verändern. Aber bedeutet das denn, dass wir als Gemeinde selbst überhaupt nichts zu unserer Schönheit beitragen können? Das denke ich nicht. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Denn bei einer Hochzeit spielen zumindest hoffentlich zwei Arten von Schönheit eine Rolle. Da ist zuerst mal die innere Schönheit. Ja, als ich mir meine Frau ausgesucht habe, da wollte ich eine Frau, die von innen her schön ist. Eine Frau, wo ich weiß, da ist Liebe in ihrem Herzen. Sie ist geduldig, sie ist bereit, mir zu vergeben. Sie ist bereit, Gott und Menschen zu dienen. Ihr Herz wird von Jesus bestimmt. Eine Frau, die von innen schön ist. Und diese innere Schönheit, die können wir uns nicht erarbeiten. Die können wir nicht erwirken als Gemeinde. Das ist ein Geschenk von Jesus. Denn er schenkt uns neues Leben. Im Alten Testament ist das Volk Gottes wieder und wieder daran gescheitert, mit eigener Kraft Gott zu gefallen. In allen Religionen scheitern Menschen täglich daran, mit eigener Kraft Gott zu gefallen. Innere Schönheit schaffen wir nicht als Menschen in dieser gefallenen Schöpfung unter der Herrschaft der Sünde. Unser Egoismus ist zu groß. Wir denken doch immer wieder zuerst an uns. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Die Gemeinde kann sich selbst nicht von innen heraus schön machen. Die Gemeinde kann nur auf Jesus schauen und auf Jesu Rettungstat vertrauen. Die Gemeinde kann nur dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes Raum geben in ihrer Mitte, dass er uns von innen her schön macht. Im Hesekiel ist die Rede, dass Gott die steinernen Herzen rausnimmt und uns fleischerne Herzen, Herzen voller Liebe und Mitgefühl gibt. Die innere Schönheit der Braut, der Gemeinde, kommt nur durch Jesus. Aber bei einer Hochzeit spielt meistens auch äußere Schönheit eine Rolle. Ja, ich bin ja nicht so involviert in die Vorbereitungsprozesse einer Hochzeit, aber ich weiß, dass die meisten Bräute sich ziemlich viel Zeit nehmen, nicht nur um innerlich schön zu sein. Ja, da werden die Nägel lackiert, da werden die Haare geschnitten und frisiert, da wird geschminkt, da wird schon Monate vorher ein Brautkleid ausgewählt, das wird passend zurechtgeschneidert, da wird viel Zeit und Geld investiert, damit die Braut nicht nur innerlich schön ist, sondern auch äußerlich schön ist. Damit man sagt, wow, was für eine schöne Braut. Was für eine schöne Frau. Und das ist gut. Und auch diese äußerliche Schönheit spielt in der Gemeinde eine Rolle. Und dazu möchte ich gerne mit euch mal in die Offenbarung schauen. Offenbarung Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Das ist kraftvoller Lobpreis hier. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und der Engel sagte, schreib auf. Glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Die Offenbarung beschreibt eine Vision, die Johannes, der Jünger von Jesu, hatte, wahrscheinlich kurz vor seinem Tod. Und Gott hat ihm einen Blick geöffnet in viele Dinge, die er tun will im Verlaufe dieser Weltgeschichte. Und eins davon, das ist, was in den allerletzten Tagen geschehen wird, dass Jesus auf diese Welt kommt. Und ich möchte jetzt nicht auf die Details eines endzeitlichen Ablaufs eingehen, aber was stattfinden wird, dass Jesus für immer und vollkommen mit seiner Gemeinde vereinigt wird. Und diese Vereinigung, diese Verbindung, wenn wir Jesus nicht nur sehen in unseren Herzen und darauf vertrauen, sondern wenn wir Jesus wieder leibhaftig unter uns haben, wenn wir für immer und untrennbar mit ihm verbunden sind, diese Verbindung, dieser Moment, der wird hier als eine Hochzeit beschrieben. Eine Hochzeit, wo die Gemeinde die Braut ist und wo Jesus der Bräutigam ist. Und hier steht die Braut, die Gemeinde, sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Unsere innere Schönheit kommt von dem, was Jesus in uns wirkt und was er für uns getan hat. Unsere innere Schönheit basiert auf ihm. Aber die Gemeinde ist aufgerufen, sich auch äußerlich zu schmücken. Und hier wird geschrieben, sie ist geschmückt durch weißes, strahlendes Leinen. Und das sind die guten Taten derer, die zu Gott gehören. Gemeinde ist im Wartezustand, im Vorbereitungszustand. Wir sind als Gemeinde wie eine Braut, die sich schmückt für ihren Bräutigam. Immer wieder bekomme ich mit, dass in Gemeinde gefragt wird, ist das erlaubt oder ist das noch Sünde? Und wo Menschen in der Gemeinde versuchen, so gerade so die Gratwanderung zu gehen, gerade so nicht zu sündigen. Aber ist das die Frage einer Braut in der Vorbereitung? Die Braut will doch vielmehr ihr Bestes geben und nicht an der Grenze der Sünde entlang schrammen. Sie will sich vorbereiten für ihren Bräutigam. Sie will exzellent sein an diesem Tag der Hochzeit. Und so ist es auch unser Auftrag als Gemeinde, nicht zu fragen, was ist gerade so noch erlaubt? Was kann ich gerade so noch tun? Ja, wie viel Flexibilität in den Angaben bei der Steuererklärung ist erlaubt? Wie viel Flexibilität, wenn ich mit meiner Versicherung kommuniziere? Wie weit kann ich gerade so vor der Ehe in meiner Sexualität gehen, dass es noch keine Sünde ist? Wie weit, wo sind die Grenzen, wo Gott sagt, nein, das ist Sünde? Sondern vielmehr sollte unsere Frage sein, wie kann ich alles geben, um so weit ich kann und so gut ich kann und so 100% im Plan und im Willen Gottes unterwegs zu sein. Nicht, was ist gerade so noch erlaubt, sondern worüber freut sich Gott? Was gefällt ihm? Was ehrt ihn? Was macht mich zu einem Licht? Was schmückt uns? Was schmückt mich als Teil der Gemeinde? Wie kann ich mich schmücken für Jesus? Wie können wir uns als Gemeinde schmücken, indem wir seine Liebe in diese Welt bringen, indem wir leben zu seiner Ehre, leben in seiner Liebe und diese Liebe weitergeben, indem wir Menschen dienen? Indem wir nicht fragen, oh, muss ich jetzt unbedingt vergeben, sondern natürlich will ich vergeben, weil ich will seine Liebe sichtbar machen. Ich will eine Braut sein, die würdig ist für den Bräutigam. Die innere Schönheit kann mir nur Gott geben. Das Wollen in meinem Herzen ist ein Geschenk Gottes. Aber es ist unser Auftrag, demgemäß zu leben und uns schön zu machen für unseren Bräutigam. In unserem Leben unser Bestes zu geben für Gott. Ihn an die erste Stelle zu stellen. Seinen Willen, unserem Willen überzuordnen. Gemeinde ist im Wartezustand, im Vorbereitungszustand. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten, dass wir für immer in seiner Gegenwart sein werden. Dass aller Schmerz, alles Leid weggetan wird. Und diese Wartezeit, sie sollten wir nutzen. Uns kommt sie lang vor, manchmal zu lang. Aber in Gottes Augen ist sie kurz. Und wir sollten diese kurze Zeit nutzen, so gut wir können, um den Auftrag Gottes auszuführen, um uns als Braut zu schmücken, indem wir im Willen Gottes unterwegs sind und sein Evangelium durch Wort und Tat weitergeben. Warum macht sich eine Braut schön? Aus Liebe. Und so wollen wir uns aus Liebe zu Jesus schmücken mit guten Taten. Jesus liebt die Gemeinde über alles. Das ist die Grundlage. Daran dürfen wir uns erinnern. Jesus liebt die Gemeinde. Er liebt die Kirche als Ganzes und er liebt auch die Kirche im Einzelnen. Und wir sollten immer wieder ihn bitten, dass er auch uns diese Liebe für die Kirche ins Herz schenkt. Und Jesus liebt seine Braut schön. Wir müssen unsere Herzen als Einzelne und als Gemeinde öffnen für Gottes Liebe, damit sie unser Herz verändern kann. Seinem Geist, seinem Wort Raum geben. Und zuletzt, wir dürfen uns schmücken mit guten Taten. Wir dürfen dazu führen, wir dürfen dem Vorbild von Jesus nacheifern und Gutes tun, ein Segen sein und den Willen Gottes tun und uns damit bereit machen für die Hochzeit, als Gemeinde für immer verbunden zu sein mit Jesus. Und dieses Bild von Gemeinde als Braut, das bringt so diese intensive Verbundenheit und Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde ganz deutlich zum Ausdruck. Und ich wünsche mir, dass diese Verbundenheit auch unser Denken von Gemeinde prägt. Und dafür möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir für deine unglaubliche Liebe für die Kirche, für die Gemeinde. Ich danke dir, dass du die Gemeinde über alles liebst. So sehr, dass du dein Leben für sie gegeben hast. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe zur Gemeinde auch mein Herz erfüllt. Dass ich die Gemeinde so lieben kann, wie du sie liebst. Und dass deine Liebe in mein Herz und auch in unser aller Herzen ausgegossen wird. Dass deine Liebe uns von innen heraus verändert und uns persönlich und als Gemeinde von innen schön machen kann. Eine innere Schönheit geben kann, die wir selbst nicht haben, aber die du uns schenkst. Darum bitte ich dich, dass diese innere Schönheit deiner Liebe in uns wachsen kann. Danke, dass du die Grundlage bereits gelegt hast, als du für uns gestorben bist und uns unsere Schuld vergeben hast. Aber ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir uns als Gemeinde schmücken können, indem wir, so wie du dein Bestes gegeben hast, auch selbst unser Bestes geben. Indem wir dich an die erste Stelle stellen und mit allem, was wir haben und sind, danach streben, dir zu gefallen und Gutes in deinem Namen und in deinem Sinn zu tun. Amen.